Morgen auch von meiner Seite her. Bevor ich durchstarte, möchte ich euch noch, hinten haben wir einen Büchertisch aufgestellt, ich möchte euch zwei Bücher vorstellen. Einmal Auf Leben oder Tod von Winfried Wendland. Das ist eine ganz spannende Geschichte von einem Mann aus Norddeutschland, der nach Afrika gegangen ist und vom Reinhard Bonnke die ganzen technischen Sachen aufbaut, organisiert. Und es ist wirklich ein ganz spannendes Biografie, also wenn ihr was über Weihnachten zum Leben lesen braucht, was Spannendes, kann ich euch das empfehlen. Und noch eine andere Buchempfehlung, das ist von Jack Frost, Die Umarmung des Vaters. Und da fängt die Martina Melmer im Jänner eine Kleingruppe an mit diesem Buch. Also nächste Woche kommen dann auch die Flyer raus, dass man sich wieder aussuchen kann. Aber genau, wer da Interesse hat oder denkt, hey, die Umarmung des Vaters, den Vater besser kennenlernen will, kann ich das Buch empfehlen. Stöbert es einfach hinten rum. Und jetzt bete ich noch und dann starte ich durch. Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt uns auf die ausrichten dürfen. Und ich bitte darum, dass du mir hilfst, dein Wort zu verkündigen und dass du die Herzen weit machst. Amen. Wir sind ja gerade in der Predigtreihe, O lasset uns anbeten, und heute das dritte Mal. Und wir hatten schon gehört, die eine Predigt, hebe die Hände, wie wir zu Gott kommen, ihn loben und preisen. Dann das andere war letzte Woche, bring deine Geschenke, dass unser Körper, unser Leben ein Geschenk ist für den Herrn. Und heute eben das Thema, schütte das Herz aus. Und die ganze Weihnachtsgeschichte, wenn wir sie anschauen, sehen wir, dass Jesus in eine schwierige politische Zeit hineingeboren worden ist. Denn König Herodes hat regiert. Und König Herodes, wenn ich den mal kurz beschreibe, das war ein, die Geschichtsbücher sagen, es war ein verschlagener, rücksichtsloser und eine verwegene Person. Und die war auch sehr geschickt. Und er hat sich vor nichts zurückgeschreckt. Jeder, der ihm zu nahe kam, der dachte, der könnte meine Macht mir berauben, den ließ er umbringen. Und so hat zum Beispiel Herodes seinen Schwager ertränkt, seine Schwiegermutter getötet und er ließ seine Frau und drei seiner Söhne hinrichten. Also es war ein wirklich schlimmer Mann. Aber er war auch ein sehr geschickter Mann. Er hat immer geschaut, dass er ganz oben an der Macht blieb. Und er war super, sich mit dem römischen Reich gut zu stellen und er konnte sich gut, sagen wir mal, einschleimen und seine Macht festigen und ausbauen. Und sein Name war ja Herodes, das kommt von Hero. Er wollte ein Held sein und seine Vorstellung von Held war, er an der Spitze und alles andere macht er platt. Und auf einmal war helle Aufregung in Jerusalem, im Palast des Königs. Da kamen Leute, Männer, Waisen, schön gekleidet, Fremde, in die Stadt hineingezogen. Und ich kann mir vorstellen, alle Leute haben geschaut, was sind das für Männer, die da hineinkommen. Und es waren sehr gescheite Menschen. Das waren Astrologen, die haben sich mit den Sternen ausgekannt. Und sie kommen hin und fragen den König, wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Diese Frage hat eingeschlagen wie eine Bombe. Der Herodes ist erschrocken und ganz Jerusalem mit ihm. Wer will ihm vom Thron stoßen? Er hat seine Schwiegermutter, hat schon ganz viele Leute umgebracht und jetzt ist wieder sein Status in Gefahr. Aber er hat sich sofort Rat gesucht und hat dann die Priester und die ganzen Theologen zusammengerufen und hat gefragt, hey, gibt es da eine Stelle, gibt es da was im Wort bei euch in den Schriften, Juden, dass es heißt, dass da so ein König kommen wird? Und die Schriftgelehrten haben gesagt, ja, das stimmt, in Micha 5 steht, also das Buch Micha hat es damals gegeben, 5 war noch nicht so eingeteilt, aber in der Schriftrolle, dass der König aus Bethlehem kommen wird. Und Herodes, er war nie wie eine Schlange. Der war echt fies. Und er geht zu den Königinnen und sagt, also zu den Weisen, geht und erkundigt euch genau nach dem Kind und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann ich hingehen und ihm auch die Ehre erweisen. Aber es war gar nicht sein Ziel. Er wollte hingehen und dieses Kind umbringen. Er war durch und durch durchtrieben. Und was wir gleich am Anfang lernen in der Weihnachtsgeschichte, es gibt Menschen, die einem nicht wohlgesonnen sind. Und dann heißt in Matthäus 2,11, sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind, die Waisen und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Zeichen für König, Weihrauch, Zeichen für Gott, und Myrrhe, Zeichen dafür, dass Jesus sterben wird, dass er unser Retter ist. Dann heißt im nächsten Vers, im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzukehren. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg, weil Gott wusste, Herodes kommt und will Jesus umbringen. Und wenn man dann in der Matthäus-Evangelium weiterliest und in dem Evangelium sieht man, dass Jesus fliehen musste mit Maria und Josef nach Ägypten, weil man Jesus umbringen wollte. Gott hat durch einen Traum zu Josef gesprochen, dann haben sie ihre Sachen gepackt und sind ab nach Ägypten. Es war ein sehr schwieriger Start für Jesus. Aber wenn man weiterliest, es sind noch schlimme Sachen passiert. Und zwar in Matthäus 2 heißt es, Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten. Er ließ ihn in Bethlehem und Umgebung alle Jungen, die 2 Jahre oder jünger waren, umbringen. Denn nach den Angaben der Sterndeuter musste das Kind in diesem Alter sein. Also Herodes wollte nicht, dass irgendjemand seinen Status streitig macht. Und so nach Schätzungen sagt man, dass zwischen 25 und 60 Kleinkinder und Babys umgebracht worden sind. Auf diese Weise erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Jeremia vorausgesagt hatte. Laute Schreie hört man in der Stadt Rama. Weinen und Klagen nehmen kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen, denn ihre Kinder wurden ihr genommen. Die Stelle bezieht sich auf Jeremia 31, 50, 15. Da wird das Volk Israel, Jerusalem nach Babylon, in die Gefangenschaft geführt. Und Matthäus sagt es aber auch, das deutet jetzt auf diese Zeit auch hin. Und für mich ist es so ein Zeichen, in was für eine Welt Jesus hineingeboren worden ist. Es war keine schöne, friedliche Atmosphäre, wo alles toll war, sondern es war lebensgefährlich und viele Leute sind umgekommen. Dieses Leiden der Welt war schrecklich, das war damals schrecklich und ist heute immer noch schrecklich. Und das Schlimme daran ist, dass die Kinder umgebracht worden sind. Es ist einfach so sinnlos. Und Leid ist oft völlig unnötig und sinnlos. Und wäre Herodes nicht so deppert gewesen, hätten sie nicht sterben müssen. Aber er war völlig, völlig daneben. Und deswegen haben unter ihm so viele Leute gelitten. Und das ist ja auch die Frage von Leid. Immer diese Frage, warum lässt Gott sowas zu? Also ich höre ganz oft die Frage, wenn ich mit Leuten rede, warum hat es Gott nicht verhindert? Warum passiert mir dieses Unglück? Und Leute sind wütend auf Gott. Wenn man in diesen Geschichtsbüchern nachschaut, diese Frage treibt die Menschheit um. Zum Beispiel der griechische Philosoph Epikur hat so 3 Fragen aufgestellt. Da heißt zum Beispiel, will Gott Übel verhüten und kann er nicht? Dann ist er ohnmächtig. Also wenn er es verhindern könnte und tut es nicht, dann ist er ohnmächtig, dann ist er unfähig. Kann er das Übel verhindern und will er es nicht, dann ist er böse. Will er es, aber er kann es nicht, woher kommt dann das Übel? Und die Leute haben sich schon immer diskutiert, warum Gott und warum das Leid. Und dann gibt es keine befriedigende Antwort. Und die Reaktion durch die Kirchengeschichte, durch die Weltgeschichte ist, Leute wenden sich von Gott ab, denn mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben, der Leid zulässt. Und das Problem dieser Reaktion ist, dass wir Gott als Dienstleister degradieren. Also Gott, unsere Vorstellung ist, oder von den Leuten ist die Vorstellung, Gott ist mein Dienstleister und er hat zu sorgen, dass es mir gut geht, meiner Umgebung gut geht und genau so, wie ich mir das vorstelle. Und wenn er das nicht macht, dann ist Gott gefeuert. Dann hat er keinen Platz in meinem oder in dem Leben. Und wenn ich mir das, also ich kann nicht vollumfänglich aufs Leid eingehen, aber es sind so die Reibungspunkte, wo ich merke, das beschäftigt die Leute. Und das Problem ist, oder was ich sehe, was ich in der Bibel lese und wie ich Gott sehe, Gott leidet noch viel mehr über dieses Leid in der Welt. Gott ist traurig, Gott weint und er hat einen Plan wegen dem Leid. Er hat eine Antwort, aber nach seinen Vorstellungen und nach seinen Konditionen. Und da heißt, wie sich Jesus vorstellt in Johannes 12, 46, das ist für mich auch ein Schlüsselvers, da heißt, ich bin das Licht, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Jesus sagt, ja, es gibt Leid. Ja, es gibt Finsternis. Ja, ich bin in einer Welt groß geworden, hineingeboren worden, wo ich sofort fliehen musste, wo ganz viele Babys um meinetwillen umgebracht worden sind, wo man mich nach meinem Leben getrachtet hat. Diese Welt ist sehr finster und sehr dunkel. Und so mag ich auch Weihnachten, diese dunkle Jahreszeit und diese Kerzen, weil es ein Bild ist, dass Jesus als Licht hineinkommt in diese Finsternis. Und wenn man dann in der Bibel liest und schaut, wie geht man mit Schmerz, wie geht man mit Leid um, dann ist es immer ein Bild des Gehens. Da gibt es zum Beispiel den Psalm 23, da heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Also Jesus sagt, auch wenn du durch ein finsteres Tal gehst, das Versprechen ist, ich bin bei dir, ich gehe mit dir durch. Also es ist ein aktives Durchgehen. Oder Psalm 69, 3 heißt, ich versinke im Schlamm, im tiefen Schlamm, wo kein Grund ist, ich bin in tiefe Wasser geraten. Also man ist am Ertrinken und es ist so ein Untergehen. Oder Psalm 73, 2 heißt, das ist ein Bild von einem Bergpfad und heißt, du wirst nicht straucheln, ich bin bei dir. Und jedes Mal ist es ein Bild, ein Durchgehen, ein dranbleiben und nicht aufgehen. Und man muss buchstäblich durch was durchgehen. Es hat immer was mit Vorwärtsgehen zu tun. Und wenn ich jetzt in die Geschichte hineinschaue, wenn ich mir die muslimische Welt anschaue, dann hat Leid immer was damit zu tun, das muss ich aushalten. Ich kann nichts dagegen tun, ich muss es aushalten. Es ist wie eine Dusche, eine kalte Dusche. Man steht drinnen, bewegt sich Augen zu und durch und man bewegt sich nicht. Oder Indianer kennt keinen Schmerz, das ist ja auch so ein dummer Spruch. Das geht darum, einfach den Schmerz aushalten, egal wie fest es weh tut, einfach Zähne zusammenbeißen und durch. Aber die biblische Sicht ist eine völlig andere. Es geht durch Finsternis, durch Toben, durch Fluten, durch Feuer. Also die Bibel beschreibt ganz klar, dass die Welt finster ist, dass es schrecklich ist, dass viele Schwierigkeiten und Herausforderungen kommen. Aber wir dürfen den Boden nicht unter den Füßen verlieren und uns von dem Leid überrollen lassen. Auch dürfen wir nicht denken, dass wir einfach ausweichen oder uns einfach ein dickes Fell zulegen, anlegen können, denken, ja, das halte ich schon aus. Na, Jesus sagt was ganz anderes. Er sagt, ich bin gekommen als Licht und gehe mit dir zusammen durch. Also es ist was Aktives. Jesus kommt Jesus kommt und geht mit dir durch. Und die Bibel ruft laut auf, dem Leiden ohne Schock und Überraschung zu begegnen, ohne unseren Schmerz dabei zu verdrängen. Also es geht nicht zu sagen, der Schmerz ist nicht da, den schiebe ich zur Seite. Auch nicht, sich von Bitterkeit und Angst lähmen zu lassen oder auch nur zu resignieren oder aufgeben, sondern mit Jesus durchzugehen. Und es gibt wenn man die Stelle in Jeremia anschaut, wo der Matthäus gesagt hat, dass eben das ein, ich gehe nochmal zurück, laute Schreie hört man in der Stadt, Rama weinen und klagen nehmen kein Ende, Rahel weint um ihre Kinder, sie will sich nicht trösten lassen, denn ihre Kinder wurden ihr genommen. Und da heißt es dann in Jeremia, erspare deiner Stimme das Weinen und deine Augen die Tränen, denn es gibt Lohn für deine Mühe. Das heißt, es gibt Hoffnung. Ich sehe diese Schrecken, ich sehe, was du durchmachst, ich sehe dieses Leiden, aber ich habe Hoffnung für dich. Und Jesus ist gekommen eben als Licht in die Finsternis. Es gibt Hoffnung. Und wenn ich die Bibel anschaue und mir das Leben von Jesus anschaue, hat er viel gelitten. Er wurde ausgepeitscht, er wurde von seinen Freunden verraten, er wurde gekreuzigt und am Ende schrie er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war, als er starb. Er kam auf die Welt und hat den Schmerz am Kreuz auf sich genommen, dass du nicht sagen musst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat Jesus gesagt, damit du das nicht sagen musst. Er hat gesagt, ich nehme das Leid auf mich, ich gehe mit dir durch, ich gehe mit den Schmerzen Schritt für dich Schritt durch, ich bin an deiner Seite, damit du nicht sagen musst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in Offenbarung 21,4 steht, jede Träne wird er von ihren Augen wischen, es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Wenn wir bei Jesus sind im Himmel, dann ist dieser Schmerz, dieses Klagen, dieses Leid vorbei. Aber jetzt in dieser Welt ist es noch Realität und ein Teil von meinem Leben. Wir können es nicht sagen, es gibt es nicht mehr, sondern Leid, Schmerz, Tod ist bittere Realität. Aber Jesus sagt, ich bin das Licht. Ich gehe mit dir durch. Und es geht darum, dass Jesus in die Situation hineinkommt und mit dir durch dieses Leid geht. Und das Problem, die Probleme gehen ja nicht mehr weg. Wenn eine liebe Person gestorben ist, bleibt die Person tot. Aber er zieht ihr gleichsam dem Stachel und gibt uns Hoffnung in dieser Situation. Und Hoffnung findet man nicht, indem man für alles eine Lösung hat, sondern indem man auf Christus schaut, den großen Veränderer. Und wenn ich meine Hoffnung auf Jesus setze, dann bin ich kein Opfer der Umstände, sondern Gestalter meines Lebens. Und mit Gott durch Leid zu gehen, heißt, Gott Gott sein zu lassen und davon auszugehen, dass er bei mir ist. Und die Bibel hatte dieses Bild durch Leid, durch Feuer, immer mit was zum Gehen zu tun. Und es ist was Rhythmisches, es ist was ganz Undramatisches. Gehen hat was ganz Ausdauerndes. Also ich war ja im April in Israel, wir konnten da den ganzen Tag lang gehen, Schritt für Schritt für Schritt. Wäre ich gerannt, hätte es keine 10 Minuten ausgehalten. Aber mit Gehen kann man sehr weit kommen. Und das ist auch, was mit Leid zu tun hat. Es ist nichts, was Schnelles, man saust da durch wie eine Rakete, sondern es ist was ganz Undramatisches, stetig Rhythmisches. Und Gott hat eben auch keine Pille versprochen, sagt, hey, zack, ein Gebet und alles ist rosa. aber er hat versprochen, ich bin an deiner Seite. Und mit Gott gehen heißt, jeden Tag neu zu ihm zu beten, jeden Tag neu von ihm die Hoffnung abzuholen, die ich für diesen Tag brauche. Es ist was ganz Gleichmäßiges, Rhythmisches. Und wenn man durch das Leid geht, kommt Gott ganz oft mit seinem übernatürlichen Frieden. Und darum liebe ich es auch, wenn ich für Leute bete oft, sag, komm, mach mal die Hand auf, oder ich bete einfach, sag und bete dann, dass Jesus oder der Heilige Geist mit seinem übernatürlichen Frieden kommt. Die Situation ändert sich oft nicht, aber du erlebst den inneren Frieden und kannst anders damit durchgehen. Und es gibt eine wunderbare Stelle in Sprüche 4,18, da heißt es, das Leben der Menschen, die auf Gott hören, gleicht dem Sonnenaufgang. Es wird heller und heller, bis es völlig dark geworden ist. Und das ist für mich auch so ein schönes Bild, wo Finsternis da ist in deinem Leben. Und wenn du auf Jesus schaust, es ist wie ein Sonnenaufgang, es geht Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Es geht nicht schnell, aber es wird wirklich heller. Und die Bibel zeigt uns verschiedene Wege, wie wir als Menschen durch Leid durchgehen können. Gott ruft uns auf, dass wir weinen sollen, dass wir neu vertrauen sollen, dass wir beten dürfen, ihn lieben dürfen, dass wir hoffen können. Und es gibt keinen 7-Punkten-Plan oder es gibt kein, jede Person durchlebt es gleich. Aber die Bibel sagt, schütte dein Herz aus. Und das Herz ausschütten ist für mich auch eine Form von Lobpreis, Gott nahe zu kommen. Wir haben gesagt, wir hoben, danken, loben, haben wir gehört, aber auch das Herz ausschütten ist, was Gott auch liebt. Und ich weiß nicht, in was für einer Zeit du drin steckst. Vielleicht geht es dir super gut und denkst, boah, danke Jesus, dann freu dich darüber. Aber wenn du denkst, boah, bin an so einem Tiefpunkt, mir geht's nicht gut, dann kann ich dir zusagen, Jesus ist an deiner Seite. Und ich möchte mit euch noch ein paar Schritte anschauen, wie man durch solche Zeiten durchgehen kann. Und im Psalm 142, 3 heißt es, mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn, ja laut flehe ich zum Herrn, ich schütte mein Herz vor ihm aus und klage ihm meine ganze Not. Oder Psalm 62, 9, vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und ich habe dieses Bild vor Augen, wie meine Kinder zu mir oder zu meiner Frau rennen, wenn sie sich gestoßen haben, wenn sie wehtan haben, wenn sie enttäuscht worden sind, wenn sie gestritten haben. Sie kommen zu uns, rennen auf den Schoß, weinen bitterlich und klagen ihr Leid. Und das ist so ein Bild, was Gott sagt, komm auf meinen Schoß, komm zu meinem Herz und schütte es aus. Du musst nicht sagen, ist alles toll, sondern klag wirklich deine Not, denn Gott ist unsere Zuflucht. Bei ihm bist du sicher. Und beim Herz ausschütten habe ich so zwei Sachen entdeckt, die man auch immer tun kann oder die einen helfen beim Herz ausschütten. Und das erste ist, schütte dein Herz aus und erinnere dich daran, Gott ist treu, Gottes Treue in der Vergangenheit. Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig frage ich mich, wo ist denn nun dein Gott? Wenn ein Unglück passiert, kommt oft die Frage, ja, wo ist jetzt dein Gott? Hilft er dir denn nicht? Was ist los? Ist doch eher alles Einbildungen und sowas. Und dann predigt er zu sich selber. Da sagt er, ich erinnere mich an frühe Zeiten, lasse meine Gedanken und Gefühle freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank, im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Er fängt an, selbst zu sich zu predigen und sich zu erinnern, es hat andere Zeiten gegeben und Gott ist gut. Gott hat einen guten Plan und diese Wahrheiten kann man sich in Erinnerung rufen. In Trauer vergisst man schnell, dann kann man denken, wow, da hat Gott eingegriffen, dort hat Gott eingegriffen, da hat er mich getröstet. Und es ist gut, das Leid zu klagen, aber dann weit zu gehen und sich zu erinnern. Oder in Klagelieder 3, Jeremia ist ein Profi, Gott sein Herz auszuschütten. Er beschreibt die Situation, wo das Volk Israel nach Babylon verschleppt worden ist. Ein Ries, wirklich schlimm. Und 20 Verse, in Kapitel 3, 20 Verse, könnt ihr mal in Ruhe durchlesen, klagt Jeremia Gott an und schüttet sein Herz aus. Und da heißt es, ich sage, meine Zukunft ist verloren, meine Hoffnung auf Jahwe. Denn denke ich an mein rastloses Elend, ist das wie Wermut und Gift. Doch immer wieder muss ich es tun und bin schwermütig geworden. Er kann gar nicht anders, als sich bei Gott zu beklagen, weil es so schlimm ist. Und das hält Gott aus. Gott hält es aus, wenn du mit seinem Schmerz kommst und ihn anklagst und sagst, hey, ich bin fertig. Doch das will ich mir zu Herzen nehmen. Darauf darf ich hoffen. Die Güte Jahwes ist nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Jeremia hat die Gnade Gottes erlebt und er weiß, er kennt Gott und er weiß, Gott ist ein guter Gott und er geht mit ihm auch durch diese Zeit durch, weil sein Erbarmen hört nicht auf. Weil Gottes Charakter, er ist gut und er geht mit dir durch diese Zeit durch. Und wenn du dein Herz ausschüttest, vertraue in der Kraft für deine Zukunft. Psalm 102 schüttet David auch sein Herz aus. Da heißt es, Gebet eines vom Leid Gebeugten, der verzweifelt ist und sein Herz vor dem Herrn ausschüttet. Herr, höre mein Gebet. Möge mein lauter Hilferuf doch bis zu dir dringen. Verbirg dich nicht vor mir, jetzt wo ich in Not bin. Neige dich herab zu mir und schenk mir ein offenes Ohr. Jetzt rufe ich zu dir, erhör mich doch bald. Denn meine Tage verflüchtigen sich so schnell wie Rauch. In meinen Gliedern brennt es wie Feuer. Er spürt den Schmerz körperlich. Mein Herz ist ausgetrocknet wie versenktes Gras. Ich vergesse sogar, mein Brot zu essen. Mein lautes Stöhnen hat mich ausgezehrt. Ich bin nur noch Haut und Knochen. Ich gleiche einem Vogel in der Wüste, einer Eule in verlassenen Ruinen. Nachts finde ich keinen Schlaf. Ich bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Den ganzen Tag verhöhnen mich meine Feinde. Ausgelassen ziehen sie über mich her. Missbrauchen meinen Namen, wenn sie jemanden verwünschen. Er schüttet sein Herz aus und ihm geht es richtig dreckig. Aber dann, drei Wörter verändern alles. Drei Wörter verändern alles und das möchte ich euch vorlesen. Ich habe jetzt ein paar Verse übersprungen, weil es so weitergeht. Und dann heißt es in Vers 13, du aber Herr, du aber, Herr, regierst für immer. Jetzt und in allen künftigen Generationen wird man dich ehren. Und dann Vers 18. Er wird sich dem Gebet der Verlassenen wieder zuwenden. Ihre Bitten wird er nicht zurückweisen. In all diesem Schmerz, in all dieser Dunkelheit geht der Blick wieder auf Jesus. Sagst, du regierst. Du hast für mich gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit ich das nicht sagen muss. Das ist der Charakter Gottes und er wird an deiner Seite sein. Und das dürfen wir uns in diesem Schmerz einfach auch zusprechen. Und wenn wir jetzt Advent feiern, wenn wir auf Gott feiern, dass Jesus Mensch geworden ist, dann ist es eine Zeit, wo wir uns darauf erinnern können, Jesus ist in die Finsternis hineingekommen, damit er mit uns durchgeht und Hoffnung gibt. Schütte dein Herz aus und erinnere dich an Gottes Treue in der Vergangenheit. Schütte dein Herz aus und vertraue in Gottes Kraft für deine Zukunft. Denn Jesus sagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Das ist sein Versprechen, seine Zusagen nach seinen Konditionen. Er sagt, ich gehe mit dir durch und rette dich. Amen. Ich bitte jetzt das Team rauszukommen. Und ich möchte gleich noch für euch noch beten. Aber wer sich mit dem Leid noch mehr auseinandersetzen will, dann möchte ich euch das Buch empfehlen von Timothy Keller, Gott im Leid begegnen. Ich lasse es dann hier vorne liegen, könnt es dann abfotografieren, bestellen. Das geht sehr ausführlich auf Leid ein, auf diese Frage, kann ich nur empfehlen. Und ich möchte jetzt einfach beten, ihr könnt mal die Augen zumachen und wer möchte, die Hände aufhalten. Und ich möchte für die Leute beten, die traurig sind, die Hoffnung brauchen, dass Jesus als Licht in deine Situation hineinkommt und dass du seinen übernatürlichen Frieden erlebst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du als Licht in die Welt gekommen bist. Ich danke dir dafür, dass wir vor dir kommen dürfen mit unserem ganzen Leid, mit unserem ganzen Schmerz. Und ich danke dir dafür, dass du eine Antwort hast. Und ich danke dir dafür, dass du Licht bist und dass du mit uns durch diesen Schmerz durchgehen willst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du jetzt mit dem übernatürlichen Frieden kommst, direkt vom Jesus, von seinem Thron. Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du jetzt kommst zu den Leuten, die voller Schmerz sind, voller Traurigkeit und dass sie neue Hoffnung bekommen von dir, die übernatürlich ist, die nicht menschlich ist, sondern dass du reinkommst in die Situation, dass du kommst, Jesus, mit deinem Licht. Danke, Jesus, dass wir bei dir Hoffnung haben in all dem Leid und dass du versprochen hast, dass du mit uns dadurch gehst. Amen.